Jetzt nehmen wir uns Zeit und hören auf das Wort Gottes für diesen Morgen und sind dort in 1. Mose 9 angekommen, in der Auslegung der Urgeschichte. Und wir wollen achten auf die Verse 18 bis 29. 1. Mose 9, die Verse 18 bis 29. Die Söhne Noahs, die aus der Arche gingen, sind diese: Sem, Ham und Japhet. Ham aber ist der Vater Kanaans. Das sind die drei Söhne Noahs, von ihnen kommen her alle Menschen auf Erden. Noah aber, der Ackermann, pflanzte als erster einen Weinberg. Und da er von dem Wein trank, ward er trunken und lag im Zelt aufgedeckt. Als nun Ham, Kanaans Vater, seines Vaters Blöße sah, sagte er seinen beiden Brüdern draußen. Da nahmen Sem und Japhet ein Kleid und legten es auf ihrer beider Schultern und gingen rückwärts hinzu und deckten ihres Vaters Blöße zu. Und ihr Angesicht war abgewandt, damit sie ihres Vaters Blöße nicht sähen. Als nun Noah erwachte von seinem Rausch und erfuhr, was ihm sein jüngster Sohn angetan hatte, sprach er: Verflucht sei Kanaan und sei seinen Brüdern ein Knecht aller Knechte. Und sprach weiter: Gelobt sei der Herr, der Gott Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Gott schaffe Japhet weiten Raum und lasse ihn wohnen in Zelten Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Noah aber lebte nach der Sintflut 350 Jahre, das sein ganzes Alter war 950 Jahre, und starb. Nach dem Gebet wollen wir aus dem Lied Nummer 44 die 6 Strophen miteinander als Lobpreis singen, und ich lade Sie ein, zum Gebet und zum Lied aufzustehen. Ewiger Vater, wir wollen dir heute Morgen ganz herzlich danken, dass wir im Namen von Jesus Christus, deinem Sohn, hier zusammenkommen können. Und dass wir durch ihn einen direkten, freien, offenen, unmittelbaren Zugang haben zum Thron der Gnade. Und dass du uns hörst und siehst und wir vor dir sein dürfen. So unterschiedlich wir sind, auch an diesem Morgen, wie du uns zusammengerufen hast an diesem Ort, um deinen Namen zu ehren und dich anzubeten, um dein Wort aufzunehmen und zu hören, um einander zu sehen und zu stärken. Hab Dank für diese Möglichkeit. Wir beten dich an. Wir möchten heute Morgen ganz besonders für die Jungscharler bitten, die in unserem Haus sind, dass du ihnen und ihren Familien wohltust und dass du deinen bewahrenden Schutz und Segen über sie hältst an diesem Tag und auch in der vor ihnen liegenden Zeit. Danke, dass wir bei allen Umtrieben, bei allen Schwierigkeiten, Nöten und Ängsten unserer Zeit zuversichtlich und geborgen sein dürfen unter deinem Schutz, unter deinem Wohlsein. Und danke, dass wir dich bitten dürfen, dass du durch dein Wort uns jetzt begegnest. Was wir gehört haben und was wir ausgelegt bekommen, lege darauf deinen besonderen Segen. Wir befehlen dir dein Volk an, dass du liebst und dass du mit Weisheit und nach deinen Plänen in ganz großer Treue zu deinem Ziel führen wirst. Und wir bitten dich für deine Gemeinde rund um diesen Globus und bitten dich ganz besonders für die, die in ganz anderen, schwierigen, belastenden, notvollen Umständen sich sammeln, sich sehen und dein Wort haben. Tu ihnen wohl. Wir beten dich an, du heiliger, weiser, barmherziger Gott und Vater. Wir danken dir, dass du in unserer Mitte bist. Wir danken dir für deine Treue. Wir danken dir für deine Barmherzigkeit. Wir beten dich an über deiner Weisheit und Macht. Gelobt seist du. Amen.
Ja, in Kansas City hat sich vor einigen Monaten etwas Seltsames zugetragen. Ein 70-jähriger Mann hat eine Bank überfallen, hat seine Knarre auf die Bankangestellte gehalten und forderte $3.000. Die hat er dann auch bekommen. Aber jetzt kommt das Seltsame an der Geschichte. Danach hat er nicht etwa die Flucht ergriffen, sondern er hat sich seelenruhig in der Bank auf eine Bank gesetzt, also auf eine Sitzbank, und hat gewartet, bis die Polizei kommt. Und das war schon sehr seltsam. Und als Begründung für sein seltsames Verhalten hat er dann angegeben: Ich bin lieber im Gefängnis als zu Hause. Er hat nämlich einen mächtigen Streit mit seiner Ehefrau gehabt und er hat beschlossen, lieber eine Straftat zu begehen und in den Knast zu gehen, als weiter mit ihr zu leben. Ist auf den ersten Blick natürlich echt lustig, aber eigentlich total traurig. Denn wie kaputt muss diese Ehe gewesen sein, dass der Mann lieber in den Knast geht, als weiter mit seiner Frau zusammenzuleben. Und mit einer gestörten Beziehung, in dem Fall zwischen Vater und Sohn, hat es auch unser heutiger Text in der fortlaufenden Betrachtung der Urgeschichte zu tun. Der Segen Noahs und der Fluch Noahs. Jetzt begegnen uns im Bericht, es gab natürlich vorher schon so etwas, aber es begegnet uns im Bericht die erste menschliche Interaktion nach der Sintflut. Bisher hat eigentlich nur Gott geredet. Wenn Sie den Text zu Hause natürlich nochmal in Ruhe anschauen, dann merken Sie, dass eigentlich das Wort Gottes, wie ganz am Anfang, wo es ja nach dem Johannesevangelium heißt, im Anfang war das Wort, dass wie ganz am Anfang, so auch in der nachsintflutlichen Welt, das Wort Gottes die Grundlage und den Start bildete. Gott hat sie gesegnet, Gott hat zu ihnen gesprochen. Noah hat mit einem Dankopfer auch reagiert. Und jetzt ist es so, dass zum ersten Mal geschildert wird, wie es zwischen den Menschen zugeht. Eine Beziehungsgeschichte. Und eigentlich ist die Bibel ein Buch, das sich um Beziehungen dreht. Denn Gott ist ein Gott der Beziehungen. Und das ist ein Wunder. Martin Buber hat gesagt, Gott ist ein Gott, der auf Begegnung aus ist. Und ist das nicht schön? Ist das nicht ein Wunder, dieser ewige Gott, dieser so weit entfernte, dieser so herrliche und wunderbare, dieser so nicht kompatible mit uns sündigen, schwachen Menschen, er sucht die Begegnung mit uns. Das ist ein Wunder schon an sich, dass Gott an uns Interesse hat. Mehr noch, dass Gott uns liebt, dass Gott Begegnung will, dass Gott Beziehung will, aus Liebe. Gott hat die Bewegung auf die Welt zu, auf dich zu. Gott will dir begegnen, auch heute Morgen. Und das ist doch ein Wunder. Das ist wirklich ein Wunder der Liebe. Er könnte auch sagen, das ist mir eigentlich egal, was mit euch geschieht. Ob er euch atomar verdampft oder ob er euch genetisch zugrunde richtet oder durch Umweltverschmutzung, ist mir alles egal. Aber das sagt Gott nicht. Ihm ist es nicht egal. Und Beziehung ist das Grundelement, um das es in der Bibel geht. Auf der Beziehung zu Gott und auf der Beziehung, die aus der Beziehung zu Gott unter den Menschen dann sein darf, basiert alles. Und eine gestörte Gottesbeziehung hat nicht nur Konsequenzen für die Beziehung zwischen Gott und Mensch, und das haben wir ja jetzt schon oft gesagt, sondern auch zwischen den Menschen und vom Mensch zur Kreatur, zur Tierwelt und zur Tierwelt untereinander. Alles basiert auf Beziehung. Es geht um Beziehungen. Es geht nicht um Sachen. Es geht nicht in erster Linie auch in der Gemeinde um den Finanzplan und um Gebäude und Organisation, sondern es geht um Beziehung. Es geht um einen Organismus. Es geht um ein lebendiges Miteinander. Nicht an eurem schönen Kirchenbau wird die Welt erkennen, dass Gott sie liebt und den Sohn gesandt hat, sondern an der Liebe untereinander. Schauen wir uns einmal, um besser zu verstehen, warum Noah so reagiert, wie er reagiert, die Vorgeschichte der Vater-Söhne-Beziehung an. Dann können wir auch besser den Segen und den Fluch verstehen. Also in den ersten Versen des gelesenen Abschnittes, 1. Mose 9, da ist es so, dass Sem, Ham und Japhet Stammväter der ganzen Menschheit sind. Das ist so. Das ist auch nicht nur ein Bild oder eine Metapher oder sonst irgendwas. Die Bibel erhebt von Anfang an den Anspruch, wahr zu sein in allen Details bis in die kleinsten Kleinigkeiten. Wir finden nicht den Hauch einer Schriftkritik. Das ist nicht Poesie und das ist nicht irgendwie nur gerade so gesagt, irgendein Geschichtchen, an der man irgendeine Wahrheit dranhängen möchte. Und es geht eigentlich um diese Wahrheit und nicht um die Geschichte. Beides, es ist eine Botschaft und es ist so geschehen, wie es dort steht. Und nun war Noah in einem Adelsberuf, Landwirt und Winzer. Und er pflanzt einen Weinberg und nach der Ernte schaut er zu tief ins Glas. Also es ist jetzt nicht so, wenn man das liest, dann denkt man ja, Also Klappe auf in der Arche, Noah stolpert raus mit seinen Söhnen und den Frauen, dann spricht Gott, dann kommt das Brandopfer und dann dödelt er sich ein. Aber ich habe mal nachgelesen, also zumindest heute dauert es mindestens 3 Jahre vom Pflanzen eines Weinstocks, bis man dann tatsächlich Alkohol genießen kann. Vielleicht ging es damals ein bisschen schneller, weiß ich nicht, aber es ist jedenfalls geraume Zeit vergangen. Und jetzt hat er die ersten Früchte und er genießt sie. Samson Raphael Hirsch sagt, das ist die Freude über den Segen Gottes, dass das edelste aller Gewächse wieder der Erde entrungen werden konnte durch den Segen Gottes. Also das orthodoxe Judentum hat es natürlich nicht so mit dem Alkohol, aber es gibt natürlich ein Fest, und ich habe das in Jerusalem schon einmal erlebt, das Purimfest, das auf das Buch Esther zurückgeht. Und da war ja der böse Haman, der dann das Judentum vernichten wollte, und da war Mordechai und Esther, die Gott benutzt hatte. Und die jüdischen Weisen sagen, am Purim, das ist also eine Ausnahme, am Purim muss jeder so viel Alkohol trinken, dass er nicht mehr unterscheiden kann zwischen gelobt sei Mordechai und Fluch über Haman. Also da können Sie es in Jerusalem erleben, dass also orthodoxe Juden betrunken vor ihnen hertorkeln und mit der Flasche Wein in der Hand unterwegs sind. Noah merkt, wie der Alkohol ihm zu Kopf steigt. Und er zieht sich zurück, offensichtlich, um sich zu verbergen, ins innerste Zelt. Es gibt Ausleger, die sagen, dieses Wort Achalo, das hier steht, meint nicht nur das Innerste des Zeltes, sondern meint das Frauengemach, den innersten, den intimsten Bereich, eine No-Go-Area für alle anderen, insbesondere natürlich auch für die Söhne. Also er ist sturzbetrunken, aber als er noch einigermaßen klar denken konnte, sagte er, ich muss mich zurückziehen, das ist zu peinlich, ich möchte so nicht gesehen werden. Und jetzt zeigt sich ein völlig unterschiedliches Verhalten der Söhne. Ham geht offensichtlich bewusst in dem Wissen, dass sein Vater in diesem Zustand ist, in den innersten Bereich. Und er bedeckt seinen Vater auch nicht. Es heißt, als Ham seine Blöße sah, sagte er es seinen Brüdern. Und das hebräische Wort Nagat, das hier steht, das meint hier in diesem Zusammenhang offensichtlich ein ausschmückendes, mit Schadenfreude erzählen. Habt ihr den Alten gesehen? Habt ihr den Alten gesehen? Ich fasse es nicht. Sturzbetrunken. Also da steckt mehr dahinter, als bloß er hat eben mal seinen Vater nackt gesehen. Das muss gar nicht sein. Er hat ihn jedenfalls in einem entwürdigenden Zustand gesehen. Man hat bei Blöße auch an andere Dinge gedacht. Er hätte während der Vater betrunken war, eine sexuelle Beziehung mit seiner Mutter gehabt. Man hat an homosexuelle Handlungen gedacht. Im Talmud wurde sogar diskutiert, ob er seinen Vater kastriert hat. Aber ich denke, der Text spricht einfach davon, dass er seinen Vater in dieser schwachen Stunde entwürdigend, verächtlich behandelt hat. Das ist das Problem gewesen. Er stellt sich nicht nur auf eine Stufe mit seinem Vater, sondern er hebt sich über seinen Vater und begegnet ihm verächtlich. Und das ist keine Kleinigkeit. Die Rabbinen sagen, die ganze Menschenwelt ist auf das Verhältnis der Kinder zu den Eltern gebaut. Ganz anders, Sem und Japhet, sie nutzen diese Schwachheit des Vaters nicht aus, sondern ehren und achten ihn auch dann, wenn er es nicht merkt, und vielleicht auch sonst niemand zuschaut. Und jetzt erwacht Noah so langsam wieder aus seinem Rausch und dann erkennt er, was sein Sohn Ham ihm angetan hat. Eigentlich, er erkennt tiefer, besser, es wird ihm klarer, er hat es persönlich erfahren. Und jetzt spricht der Segen und Fluch aus. Und im ersten Moment denkt man, naja, das ist so ein bisschen der Erwacht aus seinem Suff. Und dann schießt er wie im Wilden Westen aus der Hüfte und haut mal eben Fluch und Segen raus. Aber das ist nicht so. Denn der Fortgang der Geschichte in der Bibel zeigt, dass dieses Wort tiefe Bedeutung hatte. Und eine prophetische Aussage war von dem, der zweimal im Noah-Bericht, zweimal im Sintflut-Bericht als Zadik bezeichnet wird, als Gerechter. Und den auch Hesekiel in Kapitel 14 und 16 adelt in einer Reihe mit Hiob und mit Daniel. Also mal ein Mann Gottes, der über Jahrhunderte oder zumindest über 100 Jahre zu diesem Zeitpunkt seine Söhne bereits beobachtet hatte und dem jetzt noch etwas tiefer und deutlicher und klarer wurde. Er hat es nicht einfach so eben mal gerade ausgesprochen, sondern geleitet vom Geist Gottes. Das heißt, das, was wir jetzt lesen, ist nicht irgendein Spruch, sondern im weiteren Sinn Wort Gottes durch den Propheten und Gottesmann. Durch den Fehltritt wurde etwas deutlich. Das ist ja auch heute manchmal so, dass es Dinge gibt, die nicht gerade laufen. Ich habe überlegt, ob ich das Wort Sünde verwenden soll, dass der Psufer war. Weiß ich nicht. Also toll war es jedenfalls nicht. Bisschen peinlich ist es schon. Sünde ist vielleicht zu hart. Aber jedenfalls, es war so. Aber Gott macht daran etwas deutlich. Das ist auch in unserem Leben immer wieder so, dass Dinge geschehen, die querlaufen, aber dadurch wird etwas aus unserem Inneren deutlich. Neulich habe ich einem Bruder geschrieben, dem auch etwas ganz quer gelaufen ist in der öffentlichen Wahrnehmung. Und mir ist auch irgendwas passiert. Und dann sage ich, das sind die Momente, wo Gott uns zeigt, was in unserem Innern ist. Da läuft was nicht so, wie es sein soll. Und dann zeigt sich, was in unserem Herzen ist. Jedenfalls, es kommt nun zur Verfluchung. Als Noah erwachte, und dann heißt es in Vers 25, da sprach er: Verflucht sei Kanaan und sei seinen Brüdern ein Knecht aller Knechte. Na, wenn ich Sie vorher gefragt hätte, wen hat eigentlich Noah verflucht, dann glaube ich, hätten viele von uns, weil man das nicht immer so ganz genau im Kopf hat, viele von uns gesagt, natürlich Ham. Aber schauen Sie hin, er hat nicht Ham verflucht, sondern er hat Ham verflucht in seinem Sohn. Das ist interessant. Er kappt sozusagen die Segenslinie zwischen Vater und einem seiner Söhne, weil der Sohn die Segenslinie gekappt hat durch sein Verhalten von ihm als Vater zu sich, kappt er die Segenslinie nicht zu allen Söhnen Hams. Wir werden gleich noch sehen, dass es da einen Riesenunterschied gibt, aber zu diesem einen Sohn Kanaan. Natürlich trifft er damit indirekt den Vater, da ja diese Segenslinie damit unterbrochen ist. Und jetzt geschieht etwas Erstaunliches, das gehört ja zu der Urgeschichte der Bibel und die Geschichte der Anfänge zeigt uns, die ersten 11 Kapitel zeigen uns keimhaft die Entwicklung der Menschheit über die ganze Geschichte hin bis zur Kulmination in der Endzeit, bevor dann das Reich Gottes durch den wiederkommenden Gottessohn beginnt. Das alles ist keimhaft vorhanden, es hat sich nichts geändert in der Welt, da ist nichts Neues unter der Sonne. Es ist alles schon da. Und wir sehen jetzt, dass diese Linien, Sem, Ham, Japhet, durch die ganze Menschheitsgeschichte gehen, bis heute, ja sogar noch prophetisch betrachtet darüber hinaus in die erste Stufe des Reiches Gottes, ins sogenannte Millennium. Interessant ist auch, als dieser Bericht von Mose abgefasst wurde, da stand ja das semitische Volk vor dem Land Gottes, das okkupiert und besetzt war, nicht nur von dämonischen Kräften und Mächten, sondern von den Nachkommen Kanaans, von den Kananitern. Und sie mussten nicht irgendwen vertreiben, sondern die, die eigentlich Knechte sein sollten, jetzt aber Landbesitzer und Landesherren waren. Eine Sache, die sich bis heute übrigens auch durchzieht. Aber noch ganz kurz ein Blick prophetisch in die Zukunft. Wir lesen in Jesaja 19 und in Sacharja 14 davon, dass selbst im Reich Gottes, jedenfalls in der ersten Stufe, die Kananiten keinen Zugang haben zum Reich. Während andere Söhne Sems, wie etwa die Assyrer, durchaus Zugang haben. Das ist auch so etwas, was mich fasziniert in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Zeigt sich immer mehr, dass die biblische Prophetie sich wortwörtlicher erfüllt, als wir das gedacht haben. Wir haben die ganzen alten Mächte, die wieder da sind. Die Assyrer, das ist nichts anderes als die heutige sunnitische Bevölkerung im Nordirak. Die Meder, das ist nichts anderes als die Kurden. Wenn Sie Kurden fragen, sie sind Meder. Und die Babylonier, die ein ganz anderes prophetisches Schicksal haben werden, das vorausgesagt ist als der Nordirak, das ist Babylon. Die Türkei, Gog, Magog und die ganzen Mächte, alles ist buchstäblich wieder da. Die Ägypter, alles ist wieder da. Und mittendrin Israel. Als hätte die Geschichte nur Jahrtausende lang eine riesige Runde gedreht, um dann in dieser endzeitlichen Welt in den ähnlichen Gegebenheiten wie im ersten und wie in den Jahrhunderten zuvor zu landen. Also wir sehen, es gibt auch bei den Söhnen Hams ganz andere Linien als die kananitische Linie. Mizraim, ein anderer Sohn, etwa der Ham-Linie, das ist Ägypten. Und davon berichtet die Schrift, dass Ägypten zusammen mit Assyrien einen heiligen Dreibund haben wird im tausendjährigen Reich. Nun, unsere Stelle, Sie haben das sicherlich auch schon gehört, die wurde natürlich auch missbraucht. In der calvinistisch geprägten USA hat man diese Stelle ebenso wie die Buren in Südafrika natürlich verwendet, um biblisch angeblich zu begründen, dass man die Völker Afrikas versklaven kann. Das gibt dieser Text natürlich nicht her. Das ist nicht gedeckt. Aber auf der anderen Seite müssen wir sagen, wenn wir mit wachem Auge diese Geschichte der Menschen betrachten nach diesem Spruch des Noah, dann können wir bis heute, wie bereits gesagt, Linien entdecken. Schauen wir uns noch den Segen für Sem und Japhet an. Der Segen für Sem ist interessant, denn eigentlich wird er auch eher nicht direkt gesegnet. Schauen Sie doch bitte mit rein. Sie haben ja, wenn Sie die Bibel nicht dabei haben, das Textblatt zumindest an der Hand. Noah, Vers 26, sprach weiter, nicht gelobt oder gesegnet sei Sem, sondern gelobt sei der Herr. Eine Berecher, ein Lobpreis Gottes. Und hier steht das heilige Tetragrammaton, dessen Namen man wohl auch wirklich nicht aussprechen sollte. Im Judentum, zumindest zur Zeit des Herodianischen Tempels, wurde dieser Name nur im innersten Bereich des Tempels ausgesprochen. Und ansonsten sprach man von Hashem, Adonai oder so weiter. Nur im Tempelbereich. Gelobt sei Yahweh, gelobt sei Gott. Und das ist eine Gottesbezeichnung. Yahweh ist der Gott, der im zweiten Kapitel auch zum ersten Mal der Genesis auftaucht, der Gott der Beziehung will, der Gott des Gegenübers, der persönliche Gott, der Gott, der national der Vater Israels ist und der Vater sein will für die, die in Christus Jesus sind. Das ist Yahweh. Während den Japhetiten Elohim, ein anderer hebräischer Gottesname, zugeordnet, das ist der Allherr. Im Anfang schuf Elohim. Das ist der Allherr, der Schöpfer. Das heißt, sie sind auch ihm zugeordnet. Das ist ja klar, die ganze Welt ist ihm zugeordnet und untertan. Aber sie sind Gott zugeordnet, aber in einer unpersönlicheren und distanzierteren Weise, während Sem den Segen und den Segenszuspruch bekommt von dem Gott, der ihm persönlich begegnen will. Noah sprach weiter, gelobt sei der Herr, der Gott Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Und Elohim breite Japhet aus, lasse ihn wohnen in den Zelten Sems und Kanaan sei sein Knecht. Also eigentlich geschieht hier das Normale. Väter segnen ihre Söhne. Väter und Mütter segnen ihre Kinder. Regelmäßig. Und da ist Verheißungsboden. Bei Ham, das war die Ausnahme. Normalerweise ehren Kinder ihre Eltern und normalerweise segnen Eltern ihre Kinder. Und das macht hier auch Noah in einer prophetischen Weise. Er spricht einen Friedens- und Heilssegen Sem zu und Japhet einen Ausbreitungssegen. Zu Recht sagt Bräumer, der Segen für Sem ist eine Berecher Yahweh, eine Danksagung, ein Lobpreis für den Ewigen. Von dem Segen über Sem kommt ja der selbst, der der Segen Sems ist. Und es ist ganz klar, wo das hinläuft. Es läuft hin zu dem Semiten Jesus. Er ist der Gesegnete und in ihm sind wir gesegnet. In ihm gipfelt auch der Abraham-Segen. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Universeller Ansatz. Nicht ein Teil oder nur die Hälfte oder noch weniger. Alle. Nicht alle auf einmal, aber insgesamt alle. Und es ist Paulus, der uns erklärt, dass es hier nicht nur einfach um die Linie dann von Abraham über die Patriarchen zu Israel geht. Und das soll das Segensvolk sein für die Welt, ist auch der Fall. Sondern Paulus sagt im Galaterbrief, es geht auf den einen Nachkommen zu, Jesus. Der Yahweh Gott, Sems, er setzt Israel zum Segen und segnet sie. Da ist die tiefste Erfüllung. Jeder, der sich an Jesus hängt, steht im Segensbereich. Zielpunkt des Segens, der Semite Jesus, der Jahwe Gott Sems, und in ihm ist jeder Fluch weg. Also es ist jetzt auch völlig wurscht, Sie müssen jetzt nicht sagen, ah, jetzt wäre es aber interessant, komme ich von Ham, Jafet oder Sem. Das lässt sich zum Teil überhaupt nicht mehr ermitteln, da gab es ein großes Durcheinander. Und das ist auch gar nicht wichtig, weil egal aus welchem Bereich wir kommen, und wir alle sind durch die Sünde ein Stück weit im Fluchbereich. Wir alle. Auch von den Vorfahren her. Aber Sie können noch so sehr im dunklen Bereich sein, in dem Moment, wo Sie die Beziehung zum personifizierten Licht aufnehmen. In dem Moment, wo Sie das Angebot Gottes annehmen und die Beziehung klären durch Sündenvergebung und wieder aufrichten lassen durch Versöhnung. In dem Moment sind Sie im Licht des und Segensbereichs. Das ist nicht wunderbar? Also unsere Geschichte geht ja darum, dass jemand aus dem Segensbereich in einen gewissen Fluchbereich gekommen ist. Denn auch Ham war ja ein Gesegneter. Lesen Sie in Kapitel 9, Vers 1, da heißt es, dass Gott Noah und alle seine Söhne gesegnet hat. Aber man kann sich selber sozusagen aus einem Segensbereich herauskatapultieren. Man kann auch als ein grundsätzlich Gesegneter durch sein Verhalten teilweise oder ganz aus dem Segensbereich fallen. Auch heute noch. Gott segnet nicht in jedem Fall und immer, egal was wir tun. Ich will das einem kleinen Beispiel zeigen. Ich habe mich in den letzten Monaten intensiver mit dem zweiten Tempel beschäftigt. Und ich freue mich schon, wenn es klappt, dass wir im Oktober nächstes Jahr unsere Israel-Reise haben, dass ich so manches auf dem Tempelberg wieder mal genauer betrachten kann. So viel habe ich gar nicht gewusst. Da sagte mal jemand, was willst du da oben? Das ist der Ort, wo die Welt gegründet wurde. Das ist der Ort, wo Abraham stand, wo David stand, wo Jesus war, wo die Apostel waren, wo die Welt ein Stück weiter erlöst wurde. Das ist der Ort, wo der Herr wiederkommt. Also ich verstehe gar nicht, was willst du da oben? Was willst du da? Da begegnet Gottes und Weltgeschichte sich ganz aktuell und noch viel mehr in den kommenden Jahren und Jahrzehnten. Naja, jedenfalls, ich wollte ja das Modell aus dem herodianischen Tempel nehmen. Es ist so, dass da zweimal am Tag das Standardopfer war, Morgen- und Abendopfer. Morgen heißt 9 Uhr, Abendopfer heißt 15 Uhr. Und wir merken schon, genau da hing ja das Lamm Gottes in der Zeit am Kreuz. Und beim Morgenopfer, da war es, bevor eben das Opfer dargebracht wurde, ging der Priester hinein, räucherte vor dem Allerheiligsten, brachte das Räucherwerk da und dann ging er hinaus und sprach den aaronitischen Segen. Und Sie müssen sich das vorstellen, wie er in seinen weißen Byssus-Leinengewändern dasteht und die Priester mit ihm und sie die Hände erheben und das Volk zu Tausenden, weiß nicht, ob es immer so viel waren, aber zu vielen dort stehen und er den von Gott gebotenen Segen, den wir aaronitischen Segen, ausspricht und das Volk segnet. Jetzt war Zacharias dran. Wir lesen davon im Neuen Testament, es gab so viele Priester, dass ein Priester vielleicht nur einmal in seinem Leben überhaupt diesen Dienst tun durfte. Das war also der Tag der Tage für unseren Zacharias. Und was geschieht? Er hat ja dann diese Engelerscheinung im Heiligtum. Und weil er Gottes Wort gebracht durch den Engel, dass seine Frau schwanger werden wird, das ist ja dann Johannes der Täufer, nicht glaubt, sagt der Engel, kriegst eine kleine Strafe. Du kannst so lange, bis die Geburt erfolgt ist, nicht reden. Und jetzt geschieht ja etwas Peinliches. Erstmal warten die schon draußen und merken, es dauert heute so lang. Macht denn der da drin? Übrigens, beim Hohepriester, als der einmal im Jahr ins Allerheiligste ging, da hat man sich natürlich im Judentum auch Gedanken gemacht, wie kriegen wir den Kerl raus, wenn der da drin umfällt? Weil darf ja keiner rein. Und deswegen haben sie ihn zum Teil an ein Seil angebunden, und um ihn rausziehen zu können. Also das, wir betreten das nicht. Jetzt aber gut, der Priester kommt also raus und müsste jetzt eigentlich den aaronitischen Segen bringen, kann er aber nicht, er ist stumm. Und das ist eine ganz einfache Anwendung. Dort, wo wir Gott nicht folgen, dort, wo wir Gott nicht gehorchen, dort, wo wir Gottes Wort misstrauisch begegnen, haben wir keine Vollmacht zu segnen. Sind wir kein Segen. sind wir nicht gesegnet und können kein Segen sein. Das war jetzt aber nur vorübergehend. Zacharias wurde ja dann wieder ein Segen. Aber man kann sich aus dem Segensbereich hinaus katapultieren. Und wir wollen doch alle Gesegnete sein. Wollen Sie ein Fluch sein für andere? Wollen Sie von Gott verflucht sein? Keiner, der hier sitzt, denke ich, will das. Und es ist so wunderbar, dass man ein Gesegneter des Herrn werden kann. Nicht durch eigene Leistung, sondern indem man die Beziehung zu dem Semiten, dem Gesegneten, aufnimmt, zu Jesus. In ihm ist Licht, Liebe, Segen, keinerlei Finsternis. Sie wollen ein Segen für Ihre Kinder sein? Kommen Sie zu Jesus. Sie wollen ein Segen für Ihre Nachbarn, für Ihre Verwandtschaft, für alle sein? Kommen Sie zu Jesus. Und ich meine, da haben wir alle Mängel, das ist mir klar. Aber das ist der Weg. Die Gegenwart Gottes bevollmächtigt die Priester, das Volk zu segnen. Und aus der Gegenwart des Allerheiligsten, der Lade des Bundes, der Jesuslade, können wir heraustreten und dienen. Und heißt so schön in den Texten, sie waren unermüdlich tätig. Verflucht sei, der das Werk des Herrn lässig betreibt. Das ging nicht nebenher, aber ich bin auch noch Priester. Und das ist schön, dass wir damit ja auch eine wunderbare Verheißung haben. Das Wichtigste ist Jesus und ihm zu dienen. Das investiert in die Welt, in Menschen, in Seelen. Wir wollen zum zweiten Teil kommen und einmal grundsätzlich das Verhalten Hams betrachten. Unter der Überschrift, wer den Nächsten entwürdigt, entehrt Gott. Wenn Jesus uns heute wie Petrus fragen würde, hast du mich lieb? Dann würden wir vielleicht wie Petrus antworten, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Oder weil wir uns schon ein bisschen besser kennen, wir würden vielleicht vorsichtiger formulieren, ich möchte dich gern lieb haben. Aber diese Frage wird nicht mit Worten beantwortet, sondern mit dem Leben. Gehorsam. Und im Umgang mit anderen Menschen. Ich kann x-mal singen und sagen, ich liebe dich, Herr. Das ist nicht der entscheidende Punkt. Das zeigt sich, wie ich mich zum Wort Gottes, wie ich mich zum Glauben, zum Gehorsam stelle und darauf kommt es eben jetzt an, wie ich mit anderen Menschen umgehe. Denn in der Bibel gibt es eine ganze Reihe von Jungtims, also Dinge, die miteinander verbunden sind. Begriff auch in der Rechtssprache, ein Jungtim, das gehört zusammen, das kann man nicht voneinander trennen. Und so kann man in der Bibel nicht trennen die Beziehung zu Gott und die Beziehung zu Menschen. Die Beziehung zu Gott und die Beziehung zum Nächsten. Die Beziehung zu Gott und die Beziehung in der Ehe. Die Beziehung zu Gott und die Beziehung zum Bruder, zur Schwester. Das kann man nicht trennen. Und sag mir nicht, du liebst Gott und du hasst deinen Bruder. Verachtest deinen Bruder. Johannes sagt uns, du bist ein Lügner. Wie kannst du Gott lieben und deinen Bruder hassen? 1. Johannes 4, Vers 20. Oder denken wir auch an diese Jungtims, die immer wieder in der Schrift aufleuchten. Jesus begegnet Saul von Tarsus vor Damaskus und er sagt nicht, was verfolgst du die Jünger, sondern er sagt, was verfolgst du mich? Die Beziehung von dir zu meinen Nachfolgern hat etwas mit mir zu tun. Oder denken Sie auch an Matthäus 25, den Maßstab beim Völkergericht, wenn der Herr kommt. Was ihr den geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Oder denken Sie an das große Doppelgebot der Liebe. Da heißt es ja, Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und mit ganzem Denken, mit ganzem Verstand, mit ganzem Durchdenken. Und das zweite ist ihm gleich. Das entspricht ihm, das sind kommunizierende Röhren. Ich kann nicht sagen, das erste Gebot, Prote en tole, das erfülle ich zu 80%. Ich liebe Gott, Gott geht mir über alles. Aber das zweite Gebot, naja, also Menschen nerven ja. Hä? Menschen nerven ja. Gott lieben ist ja einfach, das ist ja perfekte, vollkommene und das ist auch, Entschuldigung, wenn ich es mal so sage, ist auch weit weg. Ja? Aber die Menschen, die nerven ja. Nein, das sind kommunizierende Röhren. Man kann nicht Gott lieben und die Menschen nicht lieben. Man kann das nicht voneinander trennen. Das zweite ist ihm gleich. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Oder ein weiteres Jungtim, vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Wir merken, an allen Poren, an allen Ecken und Enden zeigt sich, dass die Liebe keine partielle ist. Das ist ja auch absolut logisch. Man liebt ja nicht selektiv, Gott liebt auch nicht selektiv. Dich habe ich lieb, dich nicht, dich habe ich lieb, dich nicht. Das geht nicht. Also hat Gott die Welt geliebt. Das heißt nicht, dass er alles okay findet, aber das heißt, dass seine Liebe grundsätzlich allen gilt. Wir könnten also negativ formulieren, eine menschenverachtende Haltung ist immer auch Ausdruck einer gestörten Gottesbeziehung. Oder positiv formuliert, wer Gott liebt, liebt auch den Nächsten und achtet ihn. Das ist also der Gradmesser. Und das kann man so ganz einfach eben dann auch im Alltag sehen. Wie gehe ich mit Menschen um? Der Jesuit Dr. Franz Jalitsch, Ungar, kommentiert, damit identifiziert Jesus die Beziehung, die wir zu den Menschen haben, mit der Beziehung, die wir zu ihm haben. Er behauptet, dass alles, was wir im menschlichen Umgang erleben, sich zur gleichen Zeit mit Gott ereignet. Wenn wir wissen wollen, wie wir zu Jesus Christus stehen, brauchen wir es nur in unseren menschlichen Beziehungen abzulesen. Jeder geht so mit Gott um, wie mit seinen Mitmenschen. Viele Leute werden ihre Gottesliebe höher als ihre Beziehung zu den Menschen. Das ist eine klare Täuschung. Sie schätzen sich gläubiger ein, als sie sind. Du kannst an deinem Alltag ablesen, wie groß dein Glaube ist. Und da wird's doch konkret. Und nicht mehr so abstrakt, ich liebe Gott und Gott geht mir über alles. Und wie ist Gott jetzt? Denn wie Gott, so soll der Mensch sein. Wie Gott respektvoll mit Menschen umgeht und sie nie und nimmer in ihrem innersten Bereich der Persönlichkeit verletzt. So sollen die Menschen, so sollen die Christen mit Menschen umgehen. Artikel 1 unseres Grundgesetzes ist sozusagen, aus diesem Artikel entspringt alles andere. Man versteht die Grundrechte als Abwehrrechte gegen den Staat. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Auch der Staat, niemand darf in einen innersten Bereich, in einen Kernbereich der Persönlichkeit, auch in der im Strafrecht und in allen Bereichen, nie darf ein Mensch, ideal, Verfassungsrecht, entwürdigend, seiner Würde genommen werden, entwürdigend behandelt werden. Das macht Gott auch nicht. Selbst seine größten Feinde behandelt Gott noch mit einem gewissen Respekt und einer gewissen Zurückhaltung und Achtung. Das heißt nicht, dass er sie nicht richtet. Das heißt nicht, dass er die Dinge nicht beim Namen nimmt. Das heißt nicht, dass er nicht Macht über sie hätte und diese Macht auch ausübt. Aber er lässt selbst bei seinem größten Feind das Persönlichkeitsrecht, das, was den Menschen ausmacht, was er ihm gegeben hat, unberührt. Wer wie Gott liebt, wer wie Gott vergibt, wer wie Gott gnädig ist, der achtet die Würde jedes Menschen und Gott, wie Gott und begegnet ihm, wie Gott es tut. Und schauen wir mal, wie es Gott eigentlich Menschen begegnet. Ah, da gab es ja diese elende Ehebrecherin. Wahrscheinlich war es nicht der erste Fall, wo man sie hätte erwischen können. Diese Hure. Hinweg mit solch einer Frau vom Erdboden, haben die Pharisäer wahrscheinlich gedacht. Sie bringt Unglück. Und dann bringen sie sie zu Jesus und schauen sie in Johannes 8 in den ersten Versen an, wie er ihr begegnet. Oder denken sie, ich kann ja jetzt, da könnte man so viel nehmen, denken sie an Lukas 15, wo ja der Vater das Modell für Gott ist und der verlorene Sohn für die Verlorenheit der Menschen. In der Sünde, im Geldverschleudern, in der Hurerei, im Verprassen all dessen, was Gott in ihr Leben gelegt hat. Und was macht der Vater? Er hielt Ausschau von ferne. Der Gott, der auf Begegnung aus. Und als der Sohn kommt, nimmt er ihn in die Arme. Das ist Gott. Gnädig und barmherzig. Er verachtet niemand. Aus der Christusliebe dürfen wir ein gelebtes Leben haben, das seine Nächsten liebt. Nicht nur eine Auswahl, nicht nur die, die uns passen. Respekt und würdevoll mit anderen Menschen umzugehen, ist eine geistliche und charakterliche Kompetenz. Schon ganz weltlich, da müssen wir noch gar nicht in den Glaubensbereich gehen. Wenn ich wissen will, ob jemand persönlichen Charakter und Kompetenz hat, dann schaue ich mir an, wie er mit denen umgeht, von denen er nichts erwartet und auf die er nicht angewiesen ist. Der Vorstandsvorsitzende mit seiner Putzfrau, da zeigt sich nicht mit dem anderen Vorstandsvorsitzenden und nicht mit anderen Leuten, die wichtig sind und nicht mit anderen Leuten, mit denen er vielleicht irgendwie auf seiner Ebene kommunizieren kann, sondern wie er mit denen umgeht, die er nicht braucht und die vom Status und der gesellschaftlichen Stellung her weit unter ihm sind, die sogar vielleicht in seiner Hand sind. Wie gehen wir mit den Einfachsten, mit den Schlichtesten, vielleicht auch mit denen, die uns querliegen, um? Das ist der Maßstab. Nicht nur, wenn einer was Besonderes ist, ein Doktortitel hat, mächtig, reich, wichtig, vielleicht ein großer Spender oder irgendwo einflussreich, da wird sich bemüht und die anderen werden gerade so nebenbei behandelt. Die einen kann man grüßen und freundlich sein und einen Arm nehmen und 50 Mal sich bedanken, dass sie da sind, an den anderen läuft man vorbei und grüßt sie nicht mal. Man würdigt sie nicht mal eines Blickes. Das ist nicht Liebe. Das ist Menschen ausnutzen. Wissen Sie, warum man zum Doktor, also nichts gegen Doktoren, gell, Hannes, du weißt das, ich mag dich, ja. Also, aber warum sind wir denn zu diesen Leuten tendenziell anders? Weil wir doch, wir wollen doch partizipieren. Verstehen Sie, das ist ja gar keine Liebe. Das hat ja was mit Ausnutzen, mit, da verspreche ich mir was davon zu tun. Wertschätzung und Respekt. Es gibt Menschen, die beachten einen nur, wenn sie was wollen, oder sie sind zu anderen nur herzlich und liebevoll, wenn irgendwas im Raum steht. Nach dem Motto, ich habe dich so gern, dass du mich mal gern haben kannst. Und da wird es konkret in der Gemeinde. Die Menschen, die wir nicht toll finden. Manche haben an mir ein Übungsobjekt, ich bin auch nicht toll. Ich habe auch Ecken und Kanten und manche Fehler. Ich will jetzt nicht gerade sagen, üben Sie sich mal an mir, aber ich wäre so ein Typ, ja? Und wie schön ist das, wenn es in der Gemeinde anders zugeht. Und wenn man sagen kann, wie es in der Schrift geschrieben steht, seht, wie sie einander lieb haben. Das ist schon rein menschlich so. Ich habe von einem Bruder gelesen, der hat, weil er selber ein Straßenkind war, sich zur Aufgabe gemacht, zu den Drogenplätzen und so zu gehen. Und da war er in Stuttgart und er begegnet einem, der da nach Alkohol gestunken hat, schmutzig war, Drogen nimmt und er fragt ihn, ob er ihm Geld gibt für eine Wodkaflasche. Da hat er überlegt, ob er das tun soll und er sagt, ja, das gebe ich dir. Und sie sind zusammengegangen und dann sind sie ins Gespräch gekommen. Und ich will es kurz machen. Er hat von seiner Zeit als Straßenkind erzählt und dann hat der andere sich total geöffnet und hat erzählt, wie er als Kind missbraucht und geschlagen wurde und so weiter und dass er es nicht mehr aushält und nur noch mit Drogen und Alkohol und er würde sich regelmäßig verbrennen und er krempelte die Hose hoch und hatte über 50 Brandwunden, weil er die Zigaretten immer an der Haut ausdrückt. Und dann sind sie auseinandergegangen, nachdem sie lang miteinander gesprochen haben. Da war noch gar nichts Geistliches eigentlich und 10 Monate später kommt er wieder in diesen Drogenpark und plötzlich umfasst ihn jemand von hinten. Da dreht sich um und das ist genau dieser junge Mann, diesmal ordentlich angezogen. Er sagt, ich bin seit Monaten drogenfrei. Das Gespräch, dass du mir zugehört hast, dass du Interesse an mir hattest, dass du mir respektvoll begegnest, obwohl ich so zerlumpt und dreckig und nach Alkohol stinkend da vor dir stand, das war der Wendepunkt in meinem Leben. Seine Freundin stand neben ihm und er sagt, die hat mich bald noch mehr gedrückt als er. Das kann Wertschätzung und Respekt bewirken. Respektlosigkeit stört, macht Beziehungen kaputt, lässt sie erst gar nicht entstehen. Respekt und würdevoller Umgang schafft und erhält Beziehungen, erreicht und verändert Herzen. Und die Christen legen so viel Wert darauf, dass es läuft. Paulus investierte in Seelen. Ein letzter Bericht. Tassadar war Scharfschütze Yasser Arafat. Er kommt aus einer reichen palästinensischen Unternehmerfamilie, die Kontakte hatte auch in die Bin Laden-Familie und in die arabischen Regierungen. Und Yasser Arafat ging in dieser Familie aus und ein. Und der junge Tasser Ada, er blickte zu Yasser Arafat hoch und das war sein Idol, das war sein Mann. Und gegen den Willen der Eltern schließt er sich mit 17 Jahren Arafat an und wird zum Scharfschützen ausgebildet. Er sagte später selber, ich tötete für Yasser Arafat. Judenschweine, die abgeschlachtet gehören. Und hat Kinder ausgebildet an Waffen, 8 bis 13, war seine Idee, dass man die Kinder ja auch benutzen könnte. Und er hatte den Spitznamen Batscher, also Metzger, Schlechter. Und ich will es jetzt nicht zu ausführlich machen, aber durch irgendeine Sache kommt er nach USA und dort muss er als eigentlich Reicher und einer, der so etwas eigentlich nicht tun muss, aber weil er kein Geld hat, muss er in einem Restaurant bedienen. Und da kommt in diesem vornehmen Restaurant kommt ein sehr reicher Mann. Und er ist aufgeregt, weil er weiß, der Chef und alle legen unheimlich Wert, dass der gut bedient wird. Und jetzt zu seiner Überraschung ist dieser schwerreiche Mann unheimlich freundlich mit ihm. Er wundert sich total, weil in der arabischen Welt, da sind die bedienen, das ist wie Luft, den gibt man vielleicht mal einen Tritt, aber keinesfalls sagt man Danke und behandelt sie freundlich oder fragt sie nach ihrem Ergehen oder sonst was. Hat der Mann alles getan. Der hat nie was von Jesus gesagt. Die beiden wurden Freunde. Und dieser Mann war ein gläubiger Christ und so ist Tasser Ada zum Glauben gekommen. Weil ihm ein Mensch, ein Christ, respekt- und würdevoll begegnet ist. Und heute leitet Tasser Ada eine Arbeit, auch eine Versöhnungsarbeit in Jericho und hat Kontakt auch mit messianischen Gläubigen. Und so können wir auch leben. Wir können in den Segensbereich Jesu treten. Gesegnete des Herrn sein und zum Segen werden. Wir können Gott lieben, ehren und achten, indem wir unseren Bruder, unsere Schwester, unseren Nächsten ehren und achten. So erfreuen wir das Herz unseres himmlischen Vaters. Amen. Wir wollen beten und uns dazu erheben. Ja, lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns dich selber vor Augen stellst in deiner Liebe, in deiner Konsequenz, in deiner Zugewandtheit, in deiner Barmherzigkeit. Und du, der ja himmelweit uns überlegen ist und der jeden Grund hätte, uns Staubgeborene zu verachten, die wir im Dreck der Sünde sind, im Dreck dieser Welt. Du behandelst uns voller Liebe, mit Barmherzigkeit, mit Gnade. Ja, deine Liebe ist so groß, dass du gekommen bist, um aus Sündern Gerechte zu machen. Und wir dürfen es sein. Und nun sagst du, dass wir uns auch untereinander lieben sollen. Und dass wir diese deine Liebe, dass wir diese Liebe, den Respekt, die Ehrfurcht vor dir auch übertragen sollen und im Bruder, in der Schwester, im Nächsten sehen sollen. Und wir danken dir, dass du uns da immer wieder den Spiegel vor Augen hältst, dass wir in unseren Zuwendungen, in unserer Liebe oft so berechnend sind, dass wir uns so leicht überheben und so wichtig nehmen. Herr, schenkt es, dass du uns daran erinnerst, wenn wir in der Gefahr stehen, zu verachten, von oben herunter zu sehen, ablehnend, entwürdigend zu sein, deine Liebe zu leben, weil du in uns lebst. Und so dürfen wir in jedem Menschen dir begegnen und jeder Mensch darf in uns auch dir begegnen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.